Wir machen weiter mit unserer Serie durch das letzte Buch der Heiligen Schrift. So lade ich euch ein, die Bibel mit mir aufzuschlagen zur Offenbarung. Offenbarung, wir sind angelangt, Kapitel 13. Ich lese uns ab Vers 11. Offenbarung, Kapitel 13, ab Vers 11. Hier heißt es in Gottes heiligem Wort der Weissagung: Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus, und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommen lässt. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, dass die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand und an ihre Stirn gibt. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres und die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Amen. Amen. Lasst uns beten. Wir wollen dir die Ehre geben, den einzigen, wahren, lebendigen Gott. Wir wollen dich anbeten in einer Welt, die dich ablehnt und die dich verachtet. Und das tun wir nicht, weil wir besser wären. Wir sind Sünder, und wer sind wir, dass wir erscheinen vor deinem Angesicht? Aber Herr, du hast uns geliebt und du hast uns gerettet durch deinen Sohn Jesus Christus. Du hast uns gerettet von unseren Sünden, so dass wir dich nun ehren wollen, dass wir dich lieben wollen. Und wir bitten dich, lehre uns. Lehre uns doch durch diese Worte der Weissagung, dass wir treu sind in dieser letzten Zeit, komme was wolle, auf dass wir dich ehren und dir folgen. Dass wir treu sind bis zum Tod. Dazu segne uns und sprich zu uns, du lebendiger Gott. Und durch dein heiliges Wort, das bitten wir zu deiner Ehre. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich möchte beginnen, indem ich dir erzähle von einer jungen Frau mit dem Namen Blondine oder verdeutscht Blandina. Die Geschichte von Blandina ist sehr alt. Sie wurde weltbekannt durch das, was sich im Jahre 177 zutrug. Blandina kam aus Lyon in Frankreich, damals das Römische Reich, und sie war sehr jung. Man hat sie beschrieben als sehr zierlich, sehr, sehr schwach, ein sehr zartes Wesen. Sie hatte keinerlei Ansehen oder Macht, sie war Sklavin. Sie gehörte zu der untersten Schicht der Gesellschaft. Aber Blandina war Christin. In ihrer Stadt, in Lyon, brach unter dem Kaiser Marcus Aurelius eine grausame Christenverfolgung aus. Und so wurde auch diese junge, zierliche Sklavin Blandina festgenommen und verhört. Und ihr Bekenntnis lautete vor den Menschen: Ich bin Christin und bei uns passiert nichts Böses. Trotz Drohungen wollte sie ihren Glauben nicht aufgeben, also begann man damit, sie zu foltern. Die Glaubensgeschwister fürchteten besonders um sie, weil sie sagten: Dieses zarte, zerbrechliche Wesen, wie soll sie das durchstehen? Sie wurde, so wird uns überliefert, von morgens bis abends gefoltert auf alle möglichen Weisen. Ihr ganzer Körper war zerschunden, zerfleischt. Ich erspare euch die Einzelheiten dieser Folterqualen, denn da dreht sich ein der Magen um. Man zwang sie auch mit anzuschauen, wie ihre Glaubensgeschwister getötet wurden. Und die Ungläubigen waren verwundert über ihre Standhaftigkeit, denn Blandina blieb bei ihrem Bekenntnis, sie ist und sie bleibt Christin. Die Regierenden und die Folterknechte, so wird uns überliefert, wurden umso wütender. Es wird beschrieben, dass sie sozusagen den letzten Rest von Menschlichkeit verloren hatten und wie eine hemmungslose Bestie zupackten. Ja, sie warfen sie vor die wilden Tiere ins Amphitheater, das du dir heute noch in Lyon angucken kannst, wo sie doch zerfleischt werden sollte, gefressen werden sollte von den Tieren zur Belustigung des Volkes. Aber die Tiere tasteten sie nicht an. Also folterte man sie weiter und auch hier erspare ich euch die Foltermethoden. Am Ende wurde sie noch vor einem wilden Stier geworfen, der sie durch die Luft schleuderte und schließlich tötete man sie mit einem Schwert. Und die Leute sagten, dass sie noch nie gesehen haben oder gehört haben, dass eine Frau so viele Qualen in solch einer Weise erduldet hat. Die Regierung, das Römische Reich, Lyon, auch die gottlose Gesellschaft, die so etwas feierten, sie waren tatsächlich wie eine wilde Bestie, wie ein blutrünstiges Tier, ohne Hemmungen, das Opfer zu jagen, zu quälen und zu töten. Und letzten Sonntag haben wir gehört, dass der Satan, das Reich dieser Welt, die Regierung, die Gesellschaft, all das formt in sein Ebenbild. Er ist ja selbst der blutrünstige Drache, haben wir gehört. Er erformt die Völker zu einem blutrünstigen Biest, das die Menschen tierisch handeln, triebhaft, hemmungslos, roh, gewalttätig, bestialisch. Der Satan schafft aus den Menschen ein Ungeheuer, wir haben gehört, ein wildes Tier, das ihm gleicht. Und dieses Tier lässt er dann auf die Christen los, das ist sein Ziel. Das Erstaunliche ist, dass Blandina, so eine zierliche, schwache, junge Frau, ohne Ansehen, ohne Macht, jemand, der gering war, ja ein Niemand, dass dieses gewaltige Biest kommt und will sie verschlingen und doch widersteht diese junge Frau diesem Biest ins Angesicht und bleibt standhaft. Die Leute konnten sich das nicht erklären. Sie sagten selbst Krieger, selbst Kämpfer brechen zusammen unter dieser Folter. Aber sie steht da im Angesicht des Tieres und sie bleibt dabei. Ich bin Christin. Eine schwache Sklavin widersteht dem großen, gewaltigen Tier, dem Römischen Reich. Und ja, sie wurde getötet. Ja, sie wurde überwunden von dem Tier. Aber eines wissen wir, in Wirklichkeit hat sie überwunden. Sie hat gesiegt. Warum? Nun, sie hat Glauben bewahrt und das Ziel des Tieres war, dass sie ihren Glauben aufgibt und dass sie Christus lästert. Sie hat das Tier besiegt. Sie hat ihn überwunden. Worum geht es eigentlich in der Offenbarung, in dem letzten Buch der Heiligen Schrift? Im Anfang der Offenbarung hören wir von 7 Briefen an 7 Gemeinden und in allen wird gesagt, wenn ihr überwindet. Wenn ihr all das überwindet, dann werdet ihr eingehen in die ewige Herrlichkeit, in das ewige Reich Gottes. Dann in Kapitel 15 sehen wir, da heißt es, die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Tieres, sie stehen dort am gläsernen Meer in der Herrlichkeit mit den Hafen Gottes in ihrer Hand. Sie sind angekommen. Und am Ende der Offenbarung wird noch einmal gesagt, wer überwindet, wer all das überwindet, was beschrieben wird in der Offenbarung, der wird all das ererben, nämlich das ewige Königreich. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mein Sohn sein. Worum geht es in der Offenbarung? Es ist das Buch der Überwinder. Es geht darum, dass wir erkennen, wir befinden uns in einem Kampf gegen den Drachen, gegen seine Ungeheuer, es ist Krieg. Wir müssen überwinden, wir müssen treu sein bis zum Tod. Dann werden wir eingehen in das ewige Königreich der Himmel, wo es kein Leiden mehr geben wird, wo er jede Träne abwischt, wo kein Mangel mehr da sein wird, sondern wo es nichts als ewige Freude in der ewigen Herrlichkeit geben wird. Vielleicht sagst du, wer bist du schon? Vielleicht bist du ein junges Mädchen, jemand, der sich für schwach hält, jemand, der sagt, er ist nicht tapfer und hat keinen Heldenmut. Er fühlt sich nicht so standhaft. Gott vermag, eine junge, schwache Sklavenfrau wie Blandina so viel Kraft zu verleihen, dass sie ohne aufzugeben vor dem großen, schrecklichen Tier des Satans steht und ihn überwindet. Und die Kirchengeschichte ist voll von Beispielen von geringen, einfachen, schwachen Christen, die das Tier überwunden haben, die trotz Leid, trotz Verfolgung, trotz Misshandlung und Tod Glauben bewahrten bis zum Ende. Warum das? Wir haben gelernt letzten Sonntag, weil ihr Name geschrieben steht im Buch des Lebens, im Buch des Lammes. Sie sind auserwählt. Jesus Christus ist für sie gestorben. Er hat mit seinem Blut bezahlt für sie. Er hat sie erkauft. Sie sind ewig sein. Und darum bewahrt er sie durch all diese Kämpfe hindurch. So mag das Tier kommen, mag es lästern, lügen, hetzen, schikanieren, benachteiligen, unterdrücken, mag es verspotten, misshandeln und sogar töten am Ende. Die Offenbarung lehrt uns, dass die, die zum Lamm gehören, zu Jesus Christus gehören, die Gläubigen, bewahrt werden bis zum Ende. Die Offenbarung wurde geschrieben, damit du ausharrst bis zum Ende. Der Herr vermag dich zu bewahren. Ich frage mich, ob die Offenbarung, die wir jetzt schon so lange betrachten, ob sie diese Auswirkung auf dich hat. Vielleicht dachtest du, oh spannend, wir beschäftigen uns mit der Offenbarung, da werden all diese spannenden Bilder gelöst und ich verstehe, was in der Endzeit wann und wo passieren wird. Oh, wie spannend! Ich hoffe, du merkst langsam, dass es bei diesem Buch nicht darum geht, Rätselraten zu betreiben, sondern es geht um Treue bis zum Tod, um ein heiliges Leben inmitten von einer gottesfeindlichen Welt. Wir haben gehört von dem ersten Tier. Heute sehen wir, wie der Satan ein zweites Tier heraufbeschwört. Er bietet alles gegen die Gemeinde auf. Das erste Tier, zusammengefasst, meint das Reich dieser Welt. Es meint all das, was gegen Gott und gegen die Gläubigen steht. Und es wird immer schlimmer. Der Satan formt sich diese Welt so, dass sie am Ende ihm in einer Weise gleicht wie noch nie zuvor. Es wird grausamer und grausamer für die Christen. Aber meinst du, dass das alles ist, was der Satan aufbietet? Meinst du, dass das alles ist, was er aufbietet, um gegen die Gemeinde Jesu und gegen Gott zu kämpfen? Wenn das so wäre, dass die Verfolgung das Einzige wäre, dann würdest du dich ja jetzt, hier und jetzt, in Sicherheit wiegen. Es werden keine Menschen ermordet hier um uns herum für den Glauben. Es wurde gerade ein Bericht abgelegt, dass Christenverfolgung jetzt mehr und mehr wird in Deutschland, das haben wir gelesen, dass es immer mehr Fälle gibt. Aber dass Leute umgebracht werden, sehen wir das? Vielleicht wiegst du dich irgendwie in Sicherheit. Aber meinst du denn wirklich, der Satan kämpft allein durch Verfolgung? Er ist listig, er ist die Schlange, er hat auch noch eine andere Methode. Ich sagte, er hat sozusagen zwei Kampfhunde, die er vor sich führt und die unterschiedlich agieren. Hast du schon einmal gehört von dieser Good Cop, Bad Cop Methode? Diese Verhörmethode, die man aus diesen schlechten Filmen kennt, aus den USA, wo ein Polizist sozusagen den Bösen spielt, der dich fertig macht, der dich provoziert, der dir droht, der dich sozusagen angreift, der dich einschüchtern will. Und der andere Cop, der spielt den Verständnisvollen, den Freundlichen, der dir helfen will, der dein Bestes sucht, der sagt, soll ich dir einen Kaffee bringen? Mit Milch und Zucker magst du ihn doch, oder? Er kommt und gewinnt sozusagen das Vertrauen des Verdächtigen. So, dass der Verdächtige sich ja diesen Polizisten anvertraut. Aber in Wirklichkeit haben beide Polizisten das gleiche Ziel. Satan hat nicht nur ein Tier aus dem Meer, das kommt mit roher Gewalt und das dir droht und das dich einschüchtern will und das dich jagt. Er hat noch ein anderes Tier. Und das ist das Tier aus der Erde, das eine ganz andere Taktik fährt. Er kommt nicht nur mit Verfolgung, sehen wir heute Abend, er kommt auch mit Verführung. Doch hinter beiden steht Satan. Beides ist genauso teuflisch und genauso gefährlich. Heute hören wir also von dem zweiten Tier, das aus der Erde kommt. So lesen wir in Vers 11, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. Erinnert euch daran, ich habe euch gesagt, dass der Satan hier die Dreieinigkeit Gottes nachäfft. Wir haben gesehen, wie der Drache den Vater darstellen soll, nachäffen soll, der seinen Sohn, dem Tier in diesem Fall, alles gibt, sein Reich, sein Thron, seine Macht. Und wie dieses erste Tier aus dem Meer den Sohn nachäfft, indem er stirbt, indem er aufersteht. Was fehlt denn jetzt noch, damit diese unheilige Dreieinigkeit, diese Nachäffung Gottes vollkommen ist? Der Heilige Geist. Auch er muss nachgeäfft werden. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Satan äfft hier den Geist der Weissagung nach, den Geist der heiligen Propheten, den Geist Gottes. Lasst uns anschauen, wie die Nachäffung des Geistes genau aussieht. Wir schauen uns 6 Punkte an, denn in sechsfacher Hinsicht äfft das zweite Tier hier den Heiligen Geist nach. Lasst uns das anschauen. Das erste ist, der Heilige Geist, so lehrt uns die Bibel, kommt von oben, von Gott, vom Himmel. Der Antigeist aber kommt aus der Erde. Er ist irdisch, er ist teuflisch, er ist dämonisch. Achte darauf, dass Johannes sagt, das Tier kommt aus der Erde hervor. Das heißt, es kommt aus dem Abgrund. Es ist höllisch, es ist dämonisch, es ist irdisch, es ist ein weltlicher Geist. Es ist genau das Gegenteil von diesem heiligen, himmlischen Geist Gottes, der von oben kommt. Denkt daran, dass wir schon viel von diesem weltlichen Geist gehört haben im Morgengottesdienst, als wir den ersten Brief des Johannes studiert haben. Erinnert euch daran, wie Johannes sagt in 1. Johannes 4, Vers 5. Sie, die Antichristen, die falschen Propheten, sind aus der Welt und deswegen reden sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört sie. Johannes spricht hier von dem Geist der Welt. Ein Geist, der die falschen Propheten inspiriert. Ein Geist, der nicht von Gott ist. Es ist der Geist des Antichristen. Ein Geist, der nicht von oben ist. Ein Geist, der von unten ist. Und so sagt uns Johannes weiter, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Und er sagt, und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme und jetzt ist er schon in der Welt. Johannes spricht also von einem Geist, der gegen Jesus ist, der die falschen Propheten inspiriert und tatsächlich dieses Tier, dieses zweite Tier aus der Erde wird an 3 Stellen in der Offenbarung dann in Kapitel 16, in Kapitel 19 und in Kapitel 20 auch anders bezeichnet, nämlich als der falsche Prophet. Der falsche Prophet. Dieses Tier, dieses zweite Tier aus der Erde, ist der falsche Prophet. Und dieser Geist des Antichristen, er ist irdisch, er ist teuflisch, wie Jakobus sagt, es gibt eine Weisheit, die nicht von oben herabkommt, nämlich eine irdische, eine sinnliche, eine teuflische. Jakobus 3, Vers 15. Das ist das Erste, was wir festhalten wollen. Während der Heilige Geist aus Gottes, von oben, vom Himmel heilig ist, so ist dieses zweite Tier aus der Hölle. Es ist irdisch, teuflisch, unrein, unheilig, weltlich. Das ist das Erste. Das Zweite. Der Heilige Geist, so lehrt uns die Schrift, ist der Geist der Weisheit und der Wahrheit. Er führt in die Wahrheit. Er führt uns zu Jesus. Dieser Antigeist aber täuscht und er führt zu einem falschen Messias. Johannes hat diese Worte Jesu gehört und er beschreibt es in seinem Evangelium ganz deutlich in Johannes Kapitel 16. Da sagt Jesus, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, was wird er tun? Wenn der Heilige Geist gekommen ist, was wird er tun? Er wird euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Und er wird mich verherrlichen, sagt Jesus, denn von dem Meinen wird er nehmen und er wird es euch verkündigen. Der Heilige Geist kommt, Er spricht von Christus, er führt zu Christus, er ist der Geist der Wahrheit, er verherrlicht Jesus. Aber dieser falsche Prophet, dieses zweite Tier hier, es tut so, als sei es der Geist der Wahrheit, als würde er wirklich aus Christus reden, als würde er Christus das Lamm verherrlichen, aber in Wirklichkeit ist dieser Geist betrügerisch. Er ist ein verführerischer Geist. Woran sehen wir das? Vers 11. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm. Aber es redete wie ein Drache. Dieses Tier ist ein Drache im Schafspelz. Es tritt auf als kleines Lamm mit zwei Hörnern, wie ein Tier zum Streicheln. Es wirkt harmlos und unschuldig und freundlich. Doch all das ist in Wirklichkeit ein Kostüm, Maskerade, Fassade. Kaum macht das Tier seinen Mund auf, kommt eine Drachenstimme raus. Die Stimme verrät dich. Auch dieses Tier ist also ein Abbild des Drachen. Es ist genauso sein Ebenbild wie das erste Tier. Hier so nicht äußerlich, aber innerlich, im Inneren hat es das Drachenwesen. Dieses Tier tritt nicht offensichtlich als böse auf. Es tarnt sich sozusagen als das vollkommene Unschuldslamm. Der Heilige Geist soll Jesus repräsentieren, er soll sein Stellvertreter sein, er soll die Worte Jesu verkündigen und er soll Jesus verherrlichen. Dieses Tier tut so, als sei es unschuldig, als sei es rein, heilig und göttlich, als wäre es die Stimme des Messias. In Wirklichkeit ist dieses Tier ein Betrüger, es ist alles nur Tarnung. Es tarnt sich als Erlöser, es tarnt sich als Lamm Gottes, es ist nicht der Geist der Wahrheit, es ist der Geist des Irrtums. Es ist der Geist schlechthin, der hinter allen falschen Propheten steht. Jesus warnte die Seinen eindringlich in Matthäus Kapitel 7, Vers 15, da sagt er, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Außen freundlich, harmlos, sanftes Wesen. Sie kommen und sie reden davon, dass sie die Wahrheit haben. Als würden sie dich in alle Wahrheit, in das Gute, in das Heilige, in das Göttliche führen. Aber innerlich haben sie ein Wolfswesen, ein Drachenwesen. Sie sind reißende Ungeheuer. Sie kommen, um zu fressen. Jesus warnt, dass es viele sein werden. Er sagt in Matthäus 24, es werden viele falsche Propheten aufstehen und werden viele verführen. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen. Sie verkleiden sich als Christus, als das Lamm Gottes. Und sie werden große Zeichen und Wunder tun, um was zu tun? Und wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten zu verführen. Dieses Tier ist also ein Tier der Verführung. Es kommt zunächst nicht mit Verfolgung, es kommt mit religiöser Verführung. Es führt aber nicht in die Wahrheit, es führt in die Lüge. Es ist der Geist dieser Welt, es ist der Geist des Antichristen, es ist der Antigeist. Er gibt sich lammfromm aus, aber er redet teuflische Dinge. Hinter dem frommen Getue steht niemand anderes als der Drache. Das ist das Zweite. Das Dritte. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Er führt dazu, dass du Jesus erkennst und dass du Jesus, der gestorben, der auferstanden ist, anbetest als deinen Herrn und deinen Gott. Der Antigeist aber verherrlicht das Tier, das Erste, und führt dazu, dass man das Tier anbetet. Vers 12. Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm, das heißt in seiner Gegenwart aus. Und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt war. Was sagte Jesus über den Geist? Er wird mich verherrlichen. Der Geist handelt mit der Macht Jesu, mit der Macht Gottes. Er handelt als Stellvertreter, um Jesus zu erkennen, der gestorben und auferstanden ist für uns, um ihn anzubeten. Aber dieses zweite Tier hier, das übt alle Macht des ersten Tieres aus, das heißt alle Macht des Drachens. Und er führt dazu, dass man das Tier anbetet, das den Sohn nachgeäfft hat, durch das Sterben und durch das Auferstehen. Diese beiden bilden eine Einheit. Das heißt hier, dass dieses Tier diese ganze Macht ausübt vor dem ersten Tier. Sie bilden eine Einheit. Dieser Geist des falschen Propheten handelt für das erste Tier. Es ist sein Stellvertreter. Es veranlasst die ganze Welt, dass man das Tier anbetet. Diese gottesfeindliche Welt liebt und ehrt und preist den Drachen. Diese gottlose Welt. Dieser Geist, er führt diese gottlose Welt dazu, dass es das erste Tier anbetet und nicht Christus, den Erlöser dieser Welt. Viertens, der Heilige Geist, er wirkt Zeichen und Wunder, um die Wahrheit zu bestätigen, um das heilige Evangelium von Jesus Christus zu bestätigen. Der Antigeist, er tut Zeichen und Wunder, um den Glauben an die Lüge zu stärken. Vers 13. Und es tut große Zeichen, dass selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommt. Er lässt es herabkommen vor den Menschen. In Römer Kapitel 15, in Galater Kapitel 3 oder Hebräer 2 lesen wir, dass der Heilige Geist Zeichen und Wunder wirkte durch die Apostel, um die Botschaft der Apostel zu bestätigen. Um zu bestätigen, dass Jesus Christus tatsächlich, so wie die Apostel es verkündigen, der Sohn Gottes ist, der gestorben ist, der auferstanden ist, der Herr aller Herren, der Richter der Lebenden und der Toten. Um diese Botschaft zu bestätigen, wirkte der Geist Gottes Zeichen und Wunder unter den Menschen. Und so wirkt dieses Tier hier große Zeichen und Wunder. Es lässt sogar Feuer vom Himmel regnen. Etwas, was die Baalspriester, als sie mit Elia konkurrierten, nicht hinbekommen hatten. Es ist eine große Macht, die hier wirkt. Wie Jesus sagt in Matthäus 24, diese falschen Christusse, sie werden große Zeichen und Wunder tun. Das wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten zu verführen. Diese Zeichen und Wunder, die sind so groß, dass selbst die Erwählten, sogar die Kinder Gottes, darauf reinfallen würden, wenn Gott sie nicht bewahren würde. Gott sei Dank, er bewahrt die Seinen, damit sie nicht darauf reinfallen. Aber ihr Lieben, wir sprechen hier nicht von irgendwelchen billigen Taschentricks. Es geht um große Wunder, um gewaltige Kräfte, die hier am Werk sind. Und diese unglaublichen Kräfte dieses Lügengeistes, die finden jetzt ihren Höhepunkt in dem Nächsten, was wir uns anschauen wollen. Das Nächste, was dieser Antigeist nachäfft. Fünftens, der Heilige Geist, er belebte einst eine leblose Form mit seinem Odem, den Menschen, Gottes Ebenbild. Adam. Und der Antigeist hier belebt ebenso eine Gestalt. In der Bibel ist klar, dass der Geist es ist, der Leben spendet. Um nur drei Stellen zu nennen, wir wissen, dass er Adam das Leben einhauchte und so ein lebendiges Wesen schuf, einen Menschen, Gottes Ebenbild. Wir wissen es auch von Christus, dass er durch den Heiligen Geist gezeugt wurde. Es war der Geist, der dieses Leben schuf. Und wir wissen, dass in der Wiedergeburt, das heißt in der Wiederbelebung, das, was jeder wahre Christ erlebt, dass Gott durch seinen Heiligen Geist das Ebenbild Gottes wiederherstellt in der Bekehrung. Wie Jesus sagt in Johannes 6, der Geist ist es, der lebendig macht. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Das Ziel Gottes ist es, bei Adam sein Ebenbild zu schaffen. Bei Christus sein Ebenbild zu zeigen. In der Schaffung des neuen Menschen, in der Wiedergeburt, sein Ebenbild zu zeigen. Nun, die satanische Dreieinigkeit sagt sich, das können wir auch. Der Antigeist kreiert hier etwas, ein Bild, ein Abbild. Man könnte dieses Bild auch mit Ebenbild übersetzen. Ab Vers 14. Und es, das zweite Tier, verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Und es sagte denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Dieses Bild wird mit Leben eingehaucht. Odem. Das ist die Nachäffung der Gottes, ja, im höchsten Maße, denn in Genesis 2 heißt es, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem, Odem des Lebens ein. Und so wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Hier in Offenbarung Kapitel 13 sehen wir, wie Gott nachgeäfft wird, wie ein Bild geschaffen wird, das dem Drachenwesen entspricht, das seinem Wesen entspricht, das ihn widerspiegelt, denn das erste Bild ist das Ebenbild des Drachens und so ist auch das zweite Tier Ebenbild des Drachens und das Bild des Tieres ist ebenso eine Widerspiegelung des Drachens. Aber was ist damit gemeint? Was ist das für ein Adam? Was ist das für ein Wesen, das diese teuflische Dreieinigkeit hier schafft? Ein Wesen, das lebendig ist und das reden kann. Ich denke, der Apostel Paulus spricht an einer Stelle sehr deutlich über diesen Mann, der da geschaffen wird. Er redet über die Ausgeburt des Bösen. Er nennt ihn den Mann der Gesetzlosigkeit, der ultimative Mann des Satans, der sich selbst als Gott ausgibt, der finale Höhepunkt der Nachäffung Gottes. Wir lesen davon, und wenn ihr mal mit mir aufschlagen wollt zu dieser längeren Passage, in 2. Thessalonicher Kapitel 2. 2. Thessalonicher Kapitel 2. Einige sagten, Jesus Christus ist doch schon wiedergekommen. Der Apostel Paulus muss das korrigieren. Er sagt in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 1, wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern und auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Jetzt hört einmal. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn der Tag, dieser Tag, der Tag der Wiederkunft Christi, kommt nicht, es sei denn, dass etwas passiert. Was denn? Es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen, und jetzt hört zu, und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart geworden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt, der sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich selbst in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbar wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart ist es noch nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten wird durch die Erscheinung seiner Ankunft. Stoppen wir einmal hier. Paulus sagt, jetzt schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit tätig. Aber dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit, dieser Geist des Antichristen, die jetzt schon wirkt, er wird sich am Ende der Tage manifestieren in einem Mann der Gesetzlosigkeit, in einem Ebenbild des Bösen. Die finale Manifestation des Bösen in Form eines Menschen, der noch nicht da ist. Erinnert euch daran, dass wir genau das gehört haben in dem ersten Brief des Johannes? Wie Johannes sagt in Kapitel 2 in seinem ersten Brief, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass die letzte Stunde ist. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und er ist jetzt schon in der Welt. Johannes sagt, der Geist des Antichristen, er wirkt schon überall. Er sendet jetzt schon überall Antichristen, falsche Propheten hin, dass sie auftreten und die Lüge verkündigen. Aber es kommt der Tag, wo der Mann, der Antichrist, offenbar werden wird. Das ultimative Ebenbild des Bösen. Der es verkörpert in der reinsten Form. Ich sagte ja, der Satan formt sich ein Weltreich, das ihm ähnlich ist. Und aus diesem Weltreich wird er einen Mann hervorbringen. den Sohn des Verderbens. Und Paulus sagt uns, dass wenn er auftreten wird, Jesus Christus kommt, um ihn zu vernichten, mit Leichtigkeit, mit dem Hauch seines Mundes. Was wird nun die Begleiterscheinungen sein, wenn dieser Mann auftreten wird? Auch das sagt uns Paulus dann in 2. Thessalonicher Kapitel 2. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet Gott ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Mit anderen Worten, Paulus sagt uns hier, all das, was jetzt kommt, dass Zeichen und Wunder passieren werden. Dass der große Abfall kommt, dass die Menschen verführt werden und dass am Ende sogar ein Mensch aufsteht, der sich als Gott anbeten lässt. All das ist Gericht Gottes über die Welt. Er sendet diese wirksamen Zeichen und Wunder, diese falschen Antichristen, die nicht aus Gott kommen, sondern aus dem Geist dieser Welt, vom Satan. Er lässt sie gewähren. Er sagt, steht auf, verführt sie, damit die Menschen ihre gerechte Strafe wofür empfangen? Dafür, dass sie das Wort der Wahrheit, das Wort, das sie hätte retten können, die Botschaft, dass Jesus Christus gekommen ist, um Sünder wie dich und mich zu retten, indem er am Kreuz für uns gestorben ist. Wer diese Botschaft nicht annimmt, wer sagt, ich brauche keinen Retter, ich brauche diesen Jesus Christus nicht, wer diese Liebe Gottes nicht annimmt, wer diese Wahrheit nicht annimmt, der wird, so lehrt uns der Apostel Paulus, mitgerissen werden in diese Verführung. Und er wird untergehen. Und wir lesen dann das Ende von dem Drachen, dem ersten Tier und seinen falschen Propheten. Sie werden geworfen werden in den Feuersee, in die ewige Hölle. Das ist das, was uns die Heilige Schrift lehrt. Aber fassen wir jetzt mal diesen fünften Punkt zusammen. Also der Geist des falschen Propheten wird dafür sorgen, dass ein Ebenbild des Tieres aufsteht. Das Tier ist das gottesfeindliche Reich dieser Welt und dieses Reich wird einen Repräsentanten bekommen, das Bild des Tieres, ein Götzenbild. Und das ist der Antichrist, der auftreten wird, der sich manifestieren wird durch die Kraft dieses Antigeistes, durch den Geist des falschen Propheten. Und Satan schafft sich hier den ultimativen Menschen, der in reinster Form die Gottlosigkeit, ja sein Bild widerspiegelt. Und es gab zahlreiche Vorläufer dieses Bildes, ob wir von Nero reden, ob wir von den Päpsten reden, die die Christen verfolgt haben und abschlachten lassen, oder ob wir von Hitler reden, oder von Stalin, oder von anderen Männern, die in einer solch reinen Weise das Böse verkörpert haben. Aber all diese Versuche scheiterten am Ende. Aber es wird dem Satan gelingen, am Ende der Tage den ultimativen Mann der Gesetzlosigkeit, den Sohn des Verderbens, aufzurichten. Jesus wird ihn besiegen und vernichten mit Leichtigkeit, mit dem Hauch seines Mundes, wenn er wiederkommt. Aber nun der letzte, sechste Punkt. Der Heilige Geist, so lehrt uns die Bibel, versiegelt alle Gläubigen, alle, die zu Gott gehören. Und er bewahrt sie dadurch, dass sie sein sind in alle Ewigkeit. Und so dieser Antichrist. Er versiegelt ebenso alle, aber die zu ihm gehören, zum Satan, um sie mit sich zu reißen in das ewige Verderben. Es heißt in Epheser Kapitel 1, Vers 13, dass wir versiegelt worden sind, als wir zum Glauben gekommen sind, an das Evangelium, an die Botschaft Jesu Christi. Als wir das gehört haben, was Jesus für uns getan hat, als wir gläubig wurden, in dem Moment wurden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das bedeutet, wir gehören Gott, wir sind sicher sein und wir werden in das ewige Königreich der Himmel eingehen. Oder in Epheser Kapitel 4, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag eurer Erlösung hin. Der Heilige Geist versiegelt uns, dass wir sein Eigentum sind, dass wir Gott gehören. Wir haben das gelesen in Offenbarung Kapitel 7, wir haben es gelesen in Offenbarung Kapitel 9, dass die Seinen, dass die zu Gott gehören, sein Siegel tragen, seinen Namen tragen. Das bedeutet, wir gehören ihm, wir sind sein und er wird uns bewahren. Hier nun lesen wir, dass das zweite Tier ebenso versiegelt. Vers 16. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen. und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven. Und das, ja, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihrer rechten Hand und an ihre Stirn gibt. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Der falsche Prophet, der Geist des Antichristen, er sorgt dafür, dass jeder Mensch mit einem Mahlzeichen versehen wird. Das bedeutet, diese Menschen sind Eigentum des Tieres. Sie gehören zum Reich dieser Welt. Sie sind Besitz des Satans. Ein Mahlzeichen an der rechten Hand und an der Stirn. Erinnert euch daran, dass wir das in der Lesung gehört haben heute Morgen im Gottesdienst? So war es bei dem Gesetz Gottes, das verordnet wurde, dass das Gesetz Gottes sozusagen auf die rechte Hand und auf die Stirn gebunden werden sollte. Das bedeutet, das Gesetz Gottes soll all dein Denken prägen. Das Gesetz Gottes soll all dein Handeln prägen und bestimmen. Während der Geist Gottes dafür sorgt, dass das Gesetz Gottes in unser Herz geschrieben wird, dass wir denken wie Gott und dass wir handeln wollen nach seinen Geboten, so sorgt dieser Geist der Welt dafür, dass die Menschen ganz Satans Eigentum sind, dass sie denken wie er und dass sie handeln wie er. Diese Versiegelung hier bildet den Kontrast dann zu Kapitel 14, wo wir nächste Woche, so Gott will, weiterlesen werden. Hier lesen wir von den Versiegelten, die Gottes Namen, den Namen des Sohnes und des Vaters tragen, auf ihrer Stirn geschrieben. Aber was nun alles in der Welt ist dieses Mahlzeichen 666? Darüber gibt es endlose Spekulation. Schon ganz früh, das heißt, Irenaeus von Lyon, der wahrscheinlich Blandina kannte, denn er lebte zur selben Zeit im selben Ort, der ein Schüler von Polycarp war, der wiederum ein Schüler von Johannes war, der diese Worte hier aufgeschrieben hat. Er selbst sagte, gleich am Anfang, wir wissen nicht, was diese Zahl bedeutet. Warum? Weil wir es erst rausfinden werden, wenn der Antichrist auftritt. Wenn er auftritt, wird diese Zahl uns dann helfen, diesen Antichristen zu erkennen. Ich denke, das ist eine weise Antwort. Er sagt, geduldet euch doch einfach. So viele Theorien gibt es, was das wohl bedeutet. Es geht von einem Mikrochip, der allen eingepflanzt werden soll, bis hin zum Barcode und keine Ahnung was noch alles, was das bedeuten sollte. Wir können den ganzen Tag uns damit beschäftigen, was die Leute sagen, was wohl dieses Mahlzeichen zu heißen hat. Und die meisten sagen, Johannes fordert hier seine Leser auf zur Gematrie. Schließlich sagt er ja, berechne die Zahl. Gematrie bedeutet, jeder Buchstabe im Alphabet steht auch für einen Zahlenwert. Und so kann man einen Namen berechnen anhand eines Zahlenwertes und dann schauen, ob 666 rauskommt. Das wurde getan mit Nero, das wurde getan mit dem Papst, das wurde getan mit Mohammed, das wurde getan mit Napoleon, mit Hitler, mit Barack Obama und manche sagen sogar das Internet, weil da steht www im Hebräischen waff, was 666 bedeutet. Also ist das Internet. Zunächst einmal, Johannes sagt, dass Weisheit dazu gehört, diese Zahl zu verstehen. Hier ist Weisheit nötig. Wer Verständnis hat, der berechne diese Zahl. Aber was meint Johannes eigentlich? Geht es darum, irgendwie ein intelligenter Mensch zu sein, der irgendwie geschickte Sprach- und Mathekenntnisse besitzt? Ist das die Art und Weise von Weisheit, von der Johannes hier spricht? Nun, die ganze Offenbarung spielt immer wieder auf den Propheten Daniel an. Und wir lesen im Propheten Daniel zum Beispiel in Kapitel 12 von diesem letzten Ende der Zeit. Und da heißt es, viele werden geprüft und gereinigt und geläutert werden. Aber die Gottlosen, sie werden weiter gottlos handeln. Und die Gottlosen werden das alles nicht verstehen. Aber die Verständigen, wir könnten sagen die Weisen, die mit Einsicht, sie werden es verstehen. Mit Verständnis, mit dieser Weisheit sind nicht einfach die Intelligenten gemeint, die Matheaufgaben lösen können. Es geht um göttliche Weisheit. Es geht darum, diese Zeit hier und die Dinge, die passieren, die Dinge, die geschrieben stehen, geistlich deuten zu können, beurteilen zu können. Darum möchte ich dir sagen, auch wenn es stimmt, dass diese Zahl sozusagen ein Geheimnis ist und erst sich löst, wenn der Antichrist auftritt, So bin ich doch davon überzeugt, dass diese Zahl zunächst geistlich gedeutet werden muss, geistlich berechnet werden muss. Es mag sein, dass am Ende der Antichrist auftritt und diese Zahl hilft uns dann tatsächlich, diesen Antichristen Christ zu entlarven, aber ich glaube, das ist nicht ausschließlich die Bedeutung. Diese Zahl ist vor allem eine theologische Zahl, ihr Lieben. Sie hat geistliche Bedeutung. Diese Zahl ist eine dreifache 6. Wofür steht sie? Was haben wir denn jetzt gelernt, was hier uns hier in Kapitel 13 gezeigt wird? Ihr Lieben, die Nachäffung von Gottes Dreieinigkeit. Diese Zahl 666 ist nichts anderes als die Zahl der unheiligen Dreieinigkeit. Der Drache, das erste Tier und das zweite Tier. Wir haben so oft gehört von der Zahl 7, von den 7 Gemeinden, von den 7 Engeln, von den 7 Geistern Gottes, von den 7 Siegeln, den 7 Posaunen, den 7 Donnern, den 7 Schalen und so weiter. Die Zahl 7 in der Offenbarung ist eindeutig eine theologische, geistliche Zahl, die eines bedeutet: Vollkommenheit. Und das bedeutete sie von Anfang an, denn Gott schuf die Welt 6 Tage und am 7. Tag die Vollendung, der Ruhetag. Und so viele Beispiele in der Heiligen Schrift zeigen uns, die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Was ist denn die 6 um alles in der Welt? Die 6 ist die Zahl der Unvollkommenheit. Sie zeugt von den Versuchen, von den endlosen Versuchen des Satans und der Menschen zu sein wie Gott, zu sein wie die heilige Dreieinigkeit. Aber komme was wolle, sie gehen von einem Scheitern zum anderen. Es ist die Zahl des Drachens und der gefallenen Menschheit und seines bösen Geistes. Es ist die Zahl der unheiligen Dreieinigkeit, die sich auflehnen, die versuchen Gott zu erreichen, den heiligen dreieinigen Gott, aber nichts als völliges Versagen. Versagen nach Versagen. Was der Satan auch probiert, was die Menschheit auch probiert, was der falsche Prophet auch probiert, es wird ihm nicht gelingen. Sie kommen nicht an diese heilige Dreieinigkeit ran. Wenn Johannes sagt, es ist die Zahl eines Menschen, dann muss das überhaupt nicht bedeuten, es ist die Zahl eines bestimmten Menschen. Man kann auch übersetzen einfach, es ist die Zahl der Menschen. Das heißt, es ist die Zahl der Menschheit. In Offenbarung Kapitel 21 zum Beispiel wird von Jerusalem gesagt, und er maß ihre Mauer 144 Ellen eines Menschen Maß. Bedeutet das, dass das das Maß eines bestimmten Menschen ist? Es geht um das Maß der Menschheit. Es geht um das Maß der Menschen, das Maß, die Maßeinheit, die alle Menschen gebrauchen. 666 ist die Zahl des Tieres, heißt es hier. Was haben wir gelernt, was das Tier ist? Das Tier ist die entmenschlichte Menschheit, die tierische, gefallene Menschheit, die Regierung und die Gesellschaft, die gottlos ist, die sich gegen Gott erhebt, die Satan ähnlich ist. Und darum ist es nicht bloß die Zahl eines Menschen, es ist die Zahl der abgefallenen Menschheit, die das Bild des Satans trägt. Wer weise ist, wird dies erkennen. Er wird es beurteilen können, dass diese Welt, in der wir leben, von Satan so beherrscht wird, dass sie ihm ähnlich ist. Er wird auch den Antichristen erkennen, wenn er kommt mit seinen Zeichen und Wundern. Aber die satanische Dreieinigkeit wird nicht Gottes Platz einnehmen können. Sie kommen nicht ans Ziel. Es ist das Siegel aber all derjenigen, die dieser Lüge glauben werden, die das annehmen, die das Bild des Satans anbeten, indem sie das Reich dieser Welt lieben und Gott hassen und weiter gottlos leben wollen, weiter in ihrer Sünde leben wollen, nicht umkehren wollen von ihren bösen Werken. Das Reich dieser Welt wird die Christen mehr und mehr verfolgen, sodass es scheint, dass, so, wir lesen das hier, dass scheinbar Christen sogar verboten werden wird, überhaupt zu kaufen oder zu verkaufen. Es bedeutet, Satan arbeitet daran, dass die Christen so isoliert sind, so verstoßen sind von der Welt, dass es ihnen sozusagen unmöglich gemacht wird, auf diesem Planeten noch zu leben. Der Satan bildet sich eine gottesfeindliche Welt, die ihm ähnlich ist. Eine Welt, wo alle Gottesebenbildlichkeit, das heißt sozusagen alles Menschliche, irgendwie verloren gegangen ist, sondern wo die Christen bestialisch, tierisch verfolgt werden. Und dies tut er vor allem, indem er mit Lüge verführt, mit Ideologien, Philosophien, falschen Religionen, Kulten, sodass am Ende das große Götzenbild angebetet wird, der Antichrist, damit Satan selbst angebetet wird, der hinter all dem steht. Dieses zweite Tier ist also die Personifizierung aller Irrlehren, aller Irrtümer, aller Verführungen in allen Formen. Nun zum Schluss will ich dich fragen, was ist mit dir? Was ist mit dir? Zunächst einmal, glaubst du, dass das Schlimmste, was uns passieren kann, das ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir offen verfolgt werden? Verstehst du nicht, dass das nicht die einzige Gefahr ist? Du schaust in unser Land und denkst, naja, das Tier wütet doch nicht, es passiert doch gar nicht wirklich was. Erkennst du nicht, wie das zweite Tier wütet in unserem Land? Wie es ganze Arbeit geleistet hat? Wie es im Lammfell auftritt und Drachenworte redet? Ja, es gibt keine Verfolgung. Dafür ist die Verführung umso größer, die die Verfolgung vorbereitet. Der Geist des Satans nimmt das Denken der Menschen ganz in Besitz, so dass sie von Gott und von Christus, von der Rettung, nichts wissen wollen. Er bringt die Menschen dazu, dass sie der Lüge glauben, so dass die Menschen tatsächlich sogar meinen, sie sind auf der richtigen Seite. Seht ihr, wie lammfromm sich der Satan in unserer Gesellschaft gibt? Was ist los mit unserer Gesellschaft? Zurzeit ist es doch so, dass das zweite Tier den Menschen vorgaukelt. Sie müssen zum Beispiel, ich gebe nur ein Beispiel von vielen, an eine Ideologie der Toleranz glauben, die dazu führt, dass sie sich moralisch überlegen fühlen, sodass alle, die nicht denken wie sie, sofort geächtet, sofort gebrandmarkt werden, dass sie aus ihrer Perspektive lammfromm sind und in Wirklichkeit haben sie das Wesen des Drachens und sie reden die Stimme des Drachens. Seht ihr, wie das verkehrt wird, dass am Ende die Welt, die Gottlosen, als die Heiligen dastehen, als die Frommen, als die Toleranten, als die Liebevollen, aber die Gemeinde, die Primitiven, die Schuldigen, die Lieblosen, die ewig Gestrigen sind. Seht ihr, wie es Satan gelingt, alles auf den Kopf zu stellen, sodass die Leute am Ende gar nicht denken, sie sind gottlos. Sodass die Leute am Ende denken, sie sind auf der richtigen Seite, sie sind fromm, sie sind moralisch, sie sind überlegen. Jesus sagt sogar, es kommt die Zeit, da werden die Menschen euch umbringen und sie denken, sie tun Gott damit einen Gefallen. Sie denken, sie sind gottesfürchtig. Sie denken, sie sind auf der richtigen Seite. Satan stiftet seit jeher ein Durcheinander. Und du guckst dir die verschiedenen Dinge an und denkst, Darwinismus, Feminismus, Liberalismus, Katholizismus, Nationalsozialismus, Kommunismus, Atheismus, Islamismus und so tausende Strömungen, die es gibt. Wir können jetzt so viel aufzählen. Und du denkst, es ist so ein Durcheinander. Das geht doch alles in verschiedene Richtungen. In Wirklichkeit alles, was es gibt auf dieser Welt, wird geformt in diese eine Richtung. Alle Religionen, alle Kulte, alle Philosophien und Ideologien gehen in diese eine Richtung, in dieses eine Weltbild, das dem Satan ähnlich ist, in dem Denken und in seinem Handeln. Dieses Weltbild wird einst durch ein Bild verkörpert werden, nämlich durch den Antichristen, den alle feiern werden, den alle willkommen heißen werden, als ihren großen Retter, als der, der Hoffnung bringt. Aber wer im Buch des Lammes geschrieben steht, wer zu Jesus Christus gehört, er wird benachteiligt, wird geächtet, am Ende vielleicht sogar getötet, aber er wird gerettet werden. Doch die Offenbarung, sie stärkt uns, dass wir treu sind und dass wir dieser unheiligen Dreieinigkeit widerstehen. Manche sagen, Peter, du predigst nicht konkret genug. Wir wollen wissen, was genau geschieht und wann genau es geschieht. Ich sage dir, das, was uns hier gelehrt wird, egal in welcher Zeit du lebst, in welcher Zeit von den 2000 Jahren der Kirchengeschichte, egal in welcher Zeit, an welchem Ort, unter welchen Umständen, wenn du diese geistlichen Prinzipien zu Herzen nimmst, die dir hier gelehrt werden, dann wirst du treu sein können bis zum Tod, ohne dass du wissen musst, wie die konkrete Erfüllung dann aussehen wird. Es gibt nicht nur Verfolgung, sondern auch Verführung. Es sind gewaltige Mächte am Werk, sodass selbst die Erwählten verführt werden würden, wenn der Herr uns nicht bewahren würde. Bist du, obwohl du schwach bist, obwohl du gering bist, wie Blandina? durch Gottes Kraft so gestärkt, dass du diesem ersten Tier und auch diesem zweiten Tier ins Angesicht widerstehen kannst. Nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern weil der Herr dich bewahrt. Wie Johannes sagt, in 1. Johannes 4, Vers 4, ihr seid aus Gott Kinder und ihr habt die falschen Propheten überwunden. Warum? Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Möge der Herr uns alle, dich und mich, überwinden lassen zu seiner Ehre. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass du diese schwache Predigt gebrauchst. Ich bitte dich, dass du dein mächtiges Wort gebrauchst, auf das wir nachdenken über das, was du sagst, indem wir zu Herzen nehmen, was du sagst, indem wir es bewegen, indem wir nachsinnen und indem wir zu dir kommen und dich herzlich bitten, Herr, dass du uns bewahrst vor der Verführung, dass du uns bewahrst vor dem Abfall, dass du uns davor bewahrst, dass wir mit dem Satan und seinen Mächten in die ewige Verdammnis gehen. Herr, wir bitten dich für jeden, der hier ist, der denkt, all diese Dinge, die gerade gepredigt wurden, doch nur Quatsch sind und Humbug und unsinniges Gerede. Herr, meine Worte vermögen niemanden zu überzeugen, aber du, Herr, bist der allmächtige Gott und dein Wort kann wirken. Und dein Wort kann überzeugen und dein Wort kann überführen und kann Menschen, die jetzt noch gottlos leben, umkehren hin zu dir, dass sie sich abwenden von ihren Sünden und kommen zu Jesus Christus, zu dir und Vergebung ihrer Schuld empfangen und ewiges Leben. Herr, wir bitten dich, dass du das tust und wir bitten dich, dass du deine Gemeinde stärkst, dass du uns stärkst, die wir in einer Welt leben, die nichts von dir wissen will. Herr, dass du uns bewahrst und dass du uns stark machst wie Blondina, dass du uns widerstehen lässt, dass du uns Kraft gibst, dass wir im Angesicht des Tieres standhaft bleiben können, auf dass wir treu sind bis zum Tod. Herr, stärke uns durch deine Offenbarung, stärke uns durch dieses Wort, auf dass wir überwinden und dein Königreich ererben. Herr, darum bitten wir dich, tu dein Werk in unserer Mitte und mach uns treu durch diese Worte. Stärke uns durch deinen heiligen, guten Geist. Herr, wir preisen dich, du heilige Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir beten dich an und danken dir für dein Wort.